Hallo und willkommen zu unserer heutigen Erkundung. Wir knüpfen uns heute ein Thema vor, das, naja, oft hinter Aktenbergen verschwindet, uns aber alle betrifft. Die Finanzen des Staates in Deutschland.
Klingt erstmal trocken vielleicht, aber denk mal drüber nach. Ohne das gäbe es keine neuen Schulen, keine Polizei auf Streife, keine sauberen Parks. Eben, die Dinge des Alltags.
Genau, unsere Basis dafür ist ein spannendes Dokument. Ein Lehrbrief, eigentlich für angehende Verwaltungsassistenten. Vielleicht steckst du ja gerade mittendrin in so einer Vorbereitung.
Oder bist einfach nur neugierig.
Oder einfach neugierig, wie dieses riesige System hinter den Kulissen funktioniert.
Unsere Mission also für die nächsten Minuten. Wir wollen verstehen, wie der Staat, also Bund, Länder, Gemeinden, seine Kasse füllt. Wo das Geld herkommt.
Genau. Wie entschieden wird, wofür es rausgeht und wie das Ganze am Ende, naja, verrechnet wird. Lass uns mal schauen, was dieser Lehrbrief uns da verrät.
Ja, gerne. Es geht ja um das Fundament staatlichen Handelns. Ohne eine funktionierende Finanzwirtschaft läuft buchstäblich nichts. Wir schauen uns die Mechanismen an, die dafür sorgen, dass der Staat seine Aufgaben erfüllen kann, von der großen Politik bis zur Straßenlaterne vor deiner Haustür. Es ist quasi der Maschinenraum unseres Gemeinwesens.
Okay, fangen wir mal ganz grundlegend an. Warum braucht es überhaupt eine öffentliche Finanzwirtschaft? Klar, der Staat muss seine Aufgaben finanzieren, das Bedarfsdeckungsprinzip, wie es heißt.
Richtig.
Aber warum springt da nicht einfach der freie Markt ein? Warum kann man nicht, keine Ahnung, ein Abo für Polizeischutz abschließen?
Das ist eine sehr gute Frage. Und sie führt uns direkt zum Kernbegriff des Marktversagens, wie es auch im Lehrbrief genannt wird.
Ah ja.
Der Markt funktioniert eben nicht für alle Güter und Dienstleistungen optimal. Die Quelle nennt da im Grunde drei zentrale Gründe, warum der Staat einspringen muss.
Okay, welche sind das?
Das sogenannte Ausschlussprinzip funktioniert nicht. Stell dir vor, jemand will keine Steuern für die Landesverteidigung zahlen. Man kann ihn ja trotzdem nicht davon ausschließen, dass die Bundeswehr auch ihn schützt. Oder innere Sicherheit, die Polizei schützt alle, egal wer zahlt.
Ja, klar.
Der Lehrbrief nennt auch die Straßenbeleuchtung. Du kannst den Nachbarn nicht im Dunkeln stehen lassen, nur weil er nichts freiwillig zahlen will, wenn du es auch umsonst bekommst. Da würde ja keiner freiwillig zahlen, wenn andere Trittbrettfahrer sein können.
Verstehe. Okay, das ist der erste Grund.
Es gibt keine Rivalität im Konsum. Wenn du unter einer Straßenlaterne stehst, nimmt das ja niemand anderem das Licht weg. Viele können das Gut gleichzeitig nutzen, ohne dass der Nutzen für den Einzelnen sinkt.
Ah, wie bei Deichen zum Beispiel.
Genau, Deiche zum Küstenschutz, das ist auch ein Beispiel aus der Quelle. Die schützen alle dahinter lebenden Menschen gleichzeitig.
Okay, und der dritte Punkt?
Sogenannte externe Effekte. Das bedeutet, die Handlungen von Einzelnen haben positive oder auch negative Auswirkungen auf andere, die gar nicht direkt beteiligt sind.
Hast du da ein Beispiel?
Ja, das Beispiel im Lehrbrief ist der ÖPNV, also Bus und Bahn. Wenn du fährst und dafür zahlst, profitieren ja auch die Autofahrer von weniger Stau.
Stimmt.
Und wir alle von besserer Luft. Diese positiven Effekte für die Allgemeinheit, die kann der Marktpreis allein oft nicht abbilden. Und deshalb fördert der Staat hier häufig.
Also um Güter, die wir als Gesellschaft brauchen, die aber für private Unternehmen, naja, entweder nicht profitabel oder einfach nicht organisierbar wären.
Genau.
Und dafür braucht der Staat dann eben verlässliche Einnahmen, oft Zwangsabgaben wie Steuern. Interessant fand ich im Lehrbrief auch den Hinweis auf Artikel 109 im Grundgesetz.
Ja, das ist wichtig.
Dass der Staat bei seiner Haushaltsplanung das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht im Auge behalten muss. Das ist also nicht nur reine Buchhaltung, sondern hat einen echten makroökonomischen Auftrag.
Absolut.
Und diese erwähnte Staatsquote von fast 50%, also dass fast die Hälfte aller Werte, die in Deutschland erwirtschaftet werden, durch die öffentlichen Haushalte fließt, das unterstreicht ja die enorme Bedeutung.
Das ist eine gewaltige Summe, ja.
Okay, wenn der Staat so viel Geld bewegt, wer genau sind denn nun die Akteure? Wer sitzt da am Ruder und verwaltet das alles?
Also die Hauptverantwortlichen, die Träger der öffentlichen Finanzwirtschaft, das sind die sogenannten Gebietskörperschaften.
Gebietskörperschaften, okay. Das sind auf den verschiedenen Ebenen, ganz oben der Bund, dann die 16 Bundesländer und unten die Kommunen, also Städte, Gemeinden und auch Gemeindeverbände wie Landkreise.
Mhm. Daneben gibt es, wie der Lehrbrief auch ausführt, noch andere Akteure, zum Beispiel bestimmte Kammern, denk an IHK oder Handwerkskammern.
Ja.
Öffentlich-rechtliche Anstalten wie Sparkassen oder Rundfunkanstalten oder auch Stiftungen öffentlichen Rechts, die haben auch eigene Haushalte.
Aber die wichtigsten sind Bund, Länder, Kommunen.
Genau. Und ein Schlüsselbegriff hier ist die Finanzhoheit.
Finanzhoheit.
Ja, das ist im Grunde das Recht, über die eigenen Finanzen selbst zu bestimmen, also Einnahmen zu erzielen und Ausgaben zu tätigen. Bund und Länder haben diese Hoheit originär, sagt man.
Originär? Heißt das direkt aus der Verfassung?
Genau. Das leitet sich direkt aus dem Grundgesetz und den jeweiligen Landesverfassungen ab. Die sind sozusagen die ursprünglichen Herren ihrer Kasse.
Und die Kommunen? Die sind ja auch enorm wichtig für unser tägliches Leben. Wie ist das bei denen?
Richtig. Ihre Finanzhoheit ist aber abgeleitet. Sie bekommen sie quasi vom Staat bzw. vom Land übertragen.
Aha, okay.
Aber, und das ist wichtig, Artikel 28 des Grundgesetzes garantiert ihnen die kommunale Selbstverwaltung. Und dazu gehört eben auch eine finanzielle Eigenverantwortung.
Also dürfen sie schon auch selbst entscheiden.
Ja, in bestimmten Grenzen dürfen sie eigene Einnahmen generieren. Denk an lokale Steuern oder Gebühren. Und sie entscheiden auch, wofür sie ihr Geld ausgeben. Diese Balance zwischen staatlicher Vorgabe und kommunaler Freiheit, das ist ein Kernmerkmal unseres föderalen Systems.
Okay, der Staat braucht also Geld. Wir wissen, wer dafür zuständig ist. Aber jetzt die Gretchenfrage. Woher kommt die ganze Kohle eigentlich? Sind das wirklich nur die Steuern, über die immer alle reden? Naja, Steuern sind definitiv der größte Batzen, aber bei weitem nicht die einzige Quelle. Der Lehrbrief unterscheidet hier ganz grundsätzlich zwei Kategorien von Einnahmen.
Okay, da sind zum einen die Einnahmen ohne direkte Gegenleistung. Der Klassiker hier, die Steuern. Du zahlst sie ans Finanzamt, bekommst aber nicht unmittelbar und persönlich dafür eine bestimmte Leistung zurück. Das Geld fließt in den großen Topf, aus dem dann alles Mögliche finanziert wird.
Der große Topf, ja. Und die andere Kategorie?
Zum anderen gibt es Einnahmen mit einer spezifischen Gegenleistung. Hier zahlst du gezielt für etwas, das du in Anspruch nimmst oder von dem du einen Vorteil hast.
Ach, wie beim Personalausweis zum Beispiel?
Genau.
Dazu gehören Gebühren und Beiträge.
Gebühren und Beiträge, das klingt jetzt erstmal ziemlich ähnlich. Wo genau liegt da der Unterschied? Das wird ja oft verwechselt.
Das stimmt, die Abgrenzung ist wichtig. Also, Gebühren zahlst du für die tatsächliche Inanspruchnahme einer staatlichen Leistung oder Einrichtung.
Okay.
Der Lehrbrief nennt da zwei Arten. Verwaltungsgebühren, eben wie für den Perso oder eine Baugenehmigung.
Ja.
Und Benutzungsgebühren, zum Beispiel für den Besuch im städtischen Schwimmbad oder die Müllabfuhr. Logisch. Und bei Gebühren gelten zwei wichtige Prinzipien, die auch im Lehrbrief stehen. Das Äquivalenzprinzip, die Gebühr soll grob dem Wert der Leistung für dich entsprechen.
Okay.
Und das Kostendeckungsprinzip, das heißt, die Verwaltung soll mit den Gebühren ihre Kosten für diese Leistung decken, aber eben keinen Gewinn machen. Manchmal spricht man sogar vom Kostenüberschreitungsverbot.
Also nicht mehr verlangen, als es kostet. Verstanden. Und die Beiträge? Was ist da anders?
Beiträge zahlst du nicht für die tatsächliche Nutzung, sondern für die Möglichkeit der Nutzung einer öffentlichen Einrichtung, weil du dadurch einen besonderen Vorteil hast.
Ein Vorteil? Wie meinst du das?
Der typische Fall sind Erschließungsbeiträge. Wenn vor deinem Grundstück zum ersten Mal eine Straße gebaut wird oder ein Kanal.
Ah ja, dann erhöht das ja den Wert deines Grundstücks und du hast die Möglichkeit, diese Infrastruktur zu nutzen. Dafür wird ein Beitrag fällig, selbst wenn du die Straße vielleicht selten fährst.
Ach so, weil mein Grundstück dadurch mehr wert wird.
Genau, das ist der Vorteil. Und im Gegensatz zu Gebühren decken Beiträge oft nur einen Teil der Kosten, weil die neue Straße ja auch einen Nutzen für die Allgemeinheit hat.
Okay, das ist jetzt klarer. Gebühr gleich Bezahlung für konkrete Nutzung, Beitrag gleich Bezahlung für die Möglichkeit der Nutzung und den Vorteil daraus. Gut, und dann gibt's natürlich noch die Steuern. Puh, da blickt ja kaum einer durch bei der Vielfalt.
Ja, das Steuersystem ist komplex, keine Frage. Der Lehrbrief schlägt aber ein paar Sortierungen vor, um da etwas Ordnung reinzubringen. Man kann sie zum Beispiel nach dem Steuergegenstand unterteilen.
Nach dem Gegenstand?
Besitzsteuern, die knüpfen am Vermögen oder Einkommen an. Denk an Einkommenssteuer, Grundsteuer, Gewerbesteuer.
Okay.
Dann Verkehrssteuern, die besteuern Rechts- oder Wirtschaftsgeschäfte, Umsatzsteuer, Grunderwerbssteuer zum Beispiel.
Mhm.
Und Verbrauchssteuern, die belasten den Verbrauch bestimmter Güter, Tabaksteuer, Mineralölsteuer, solche Sachen.
Besitz, Verkehr, Verbrauch. Gut.
Noch wichtiger für das Verständnis der Finanzströme ist aber eigentlich die Verteilung der Steuerhoheit und der Erträge. Also, wer darf welche Steuer erheben und wer bekommt das Geld?
Ah, das ist ja föderal geregelt.
Ganz genau. Es gibt reine Bundessteuern, deren Ertrag nur dem Bund zusteht, wie die Energiesteuer oder die Kaffeesteuer.
Okay.
Es gibt reine Ländersteuern, wie die Erbschaftssteuer oder die Biersteuer, die nur den Ländern zustehen.
Biersteuer ist Ländersache, interessant.
Ja, dann gibt es reine Gemeindesteuern, wie die Grundsteuer, Gewerbesteuer oder die Hundesteuer. Das sind oft die wichtigsten Einnahmen der Kommunen vor Ort.
Verstehe.
Und dann, als größter Block, die Gemeinschaftssteuern.
Die geteilt werden, richtig. Das sind die ganz großen Einkommensteuer, Körperschaftssteuer und die Umsatzsteuer. Deren Aufkommen wird nach ziemlich komplizierten Schlüsseln zwischen Bund, Ländern und Gemeinden aufgeteilt. Das ist ein zentraler Mechanismus im deutschen Föderalismus.
Okay, das sind die Haupteinnahmen. Aber was ist mit Schulden machen? Kredite sind ja auch irgendwie Einnahmen, oder? Geht das einfach so?
Ja, Krediteinnahmen sind eine weitere Quelle, aber eine mit Tücken. Sie sind eigentlich als letztes Mittel gedacht, vor allem zur Finanzierung von Investitionen. Also für Dinge, die länger halten, genau Dinge, die auch zukünftigen Generationen nutzen, wie neue Brücken oder Schulen. Das Problem ist halt, jede Neuverschuldung heute bedeutet Zins- und Tilgungszahlungen morgen.
Klar.
Und engt damit den Spielraum zukünftiger Haushalte ein.
Und da kommt die Schuldenbremse ins Spiel, nehme ich an.
Ganz genau. Das ist ein wichtiger Punkt im Lehrbrief. Die Schuldenbremse wurde im Grundgesetz und in den Landesverfassungen verankert. Sie setzt der strukturellen, also der konjunkturunabhängigen Neuverschuldung von Bund und Ländern enge Grenzen.
Warum ist sie so wichtig? Naja, sie soll sicherstellen, dass wir nicht dauerhaft über unsere Verhältnisse leben. Es ist sozusagen ein Instrument der Generationengerechtigkeit.
Verstanden. Und eine Sache noch. Der Staat hat ja auch Besitz, Immobilien, Grundstücke?
Richtig, das darf man nicht vergessen. Der Staat kann auch privatrechtliche Einnahmen erzielen, also Mieten oder Pachten für seine Immobilien zum Beispiel. Das ist zwar meist nicht der Riesenposten im Vergleich zu Steuern, gehört aber auch dazu.
Okay, jetzt haben wir eine gute Vorstellung davon, wo das Geld herkommt. Steuern, Gebühren, Beiträge, Kredite, Mieten. Aber wie wird denn geplant und gesteuert, wofür diese ganzen Milliarden ausgegeben werden? Das kann ja nicht chaotisch laufen.
Absolut nicht. Das zentrale Instrument dafür ist der Haushaltsplan.
Der Haushaltsplan?
Ja, der Lehrbrief bezeichnet ihn sehr treffend als das in Zahlen gegossene Regierungsprogramm.
Ah, okay.
Er legt für ein bestimmtes Haushaltsjahr, meist das Kalenderjahr, verbindlich fest, welche Ziele die Regierung verfolgt, welche Aufgaben erfüllt werden sollen und ganz wichtig, welche finanziellen Mittel dafür zur Verfügung stehen. Er listet also alle erwarteten Einnahmen und geplanten Ausgaben auf.
Und wer macht den?
Die Regierung.
Der Prozess ist ein Kernelement unserer Demokratie. Der Entwurf des Haushaltsplans wird von der Regierung, also der Exekutive, erstellt.
Ja.
Aber, und das ist entscheidend, er muss vom Parlament, der Legislative, beschlossen werden. Also vom Bundestag auf Bundesebene, den Landtagen in den Ländern und den Gemeinderäten in den Kommunen.
Das Parlament hat also das letzte Wort über das Geld. Genau. Erst dieses beschlossene Dokument, das dann Haushaltsgesetz beim Bund oder in den Ländern heißt oder Haushaltssatzung in den Kommunen, gibt der Verwaltung die Ermächtigung, die geplanten Ausgaben auch tatsächlich zu tätigen und die Einnahmen zu erheben. Man nennt das Budgetrecht des Parlaments, die Königsdisziplin der parlamentarischen Kontrolle.
Verstehe. So ein Haushaltsplan ist ja oft ein unglaublich dickes Buchwerk. Wie findet man sich da zurecht? Wie ist der aufgebaut? Gibt es da eine Logik?
Ja, die Struktur hängt natürlich stark von der Ebene ab. Bund, Land, Kommune und auch vom verwendeten Buchführungssystem. Beim Bund und bei vielen Ländern, die noch die traditionelle Kameralistik nutzen.
Kameralistik, das müssen wir gleich noch klären.
Genau, da gibt es eine Gliederung in Einzelpläne, zum Beispiel für jedes Ministerium ein eigener Plan.
Okay.
Die sind dann weiter unterteilt in Kapitel, meist für bestimmte Aufgabenbereiche, und Titel, die dann ganz konkrete Einnahme- oder Ausgabearten bezeichnen, wie Personalkosten oder eine bestimmte Fördermaßnahme.
Also sehr detailliert.
Ja. Bei Kommunen oder Ländern, die schon auf die DOPIC umgestellt haben, das andere System.
Die DOPIC, ja.
Findet man oft eine Gliederung nach Produktbereichen, also zum Beispiel Schulen, soziale Sicherung, Straßenbau. Das orientiert sich stärker an den Produkten oder Leistungen, die die Verwaltung für die Bürger erbringt. Da sind wir schon bei den Stichworten Kameralistik und Doppik. Das klingt jetzt sehr technisch. Wie wird denn nun am Ende tatsächlich gebucht und abgerechnet? Was ist der Unterschied?
Ja, das sind die beiden grundlegend unterschiedlichen Systeme der öffentlichen Buchführung in Deutschland. Die Kameralistik ist die traditionelle Methode. Man könnte sagen, eine Art staatliche Kassenbuchführung. Kassenbuchführung. Okay. Sie konzentriert sich vor allem auf die Geldflüsse. Was wird eingenommen, was wird ausgegeben? Sie unterscheidet oft zwischen dem Verwaltungshaushalt für die laufenden, regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben, sozusagen der Alltagsbetrieb.
Genau. Und dem Vermögenshaushalt für Investitionen, Kredittilgung und solche Dinge.
Und was ist daran das Problem? Klingt doch erstmal logisch.
Naja, der große Nachteil, wie es auch im Lehrbrief steht, die Kameralistik erfasst den tatsächlichen Ressourcenverbrauch nicht vollständig.
Ressourcenverbrauch?
Ja, sie zeigt zum Beispiel nicht, ob das Vermögen des Staates, also Gebäude, Straßen und so weiter, über die Zeit an Wert verliert, weil zum Beispiel Abschreibungen nicht systematisch gebucht werden.
Ah, man sieht also nur, was rein und raus geht, aber nicht, ob die Substanz leidet.
Ganz genau. Man sieht die Zahlungsströme, aber nicht unbedingt, ob man von der Substanz lebt. Man weiß am Ende des Jahres, wie viel Geld in der Kasse ist, aber nicht unbedingt, wie reich oder arm die Stadt oder das Land wirklich ist, was das Vermögen angeht.
Und da kommt die Doppik ins Spiel. Die klingt ja nach doppelter Buchführung, wie man sie aus Unternehmen kennt.
Exakt. Doppik steht für doppelte Buchführung in Konten. Sie wurde in den letzten Jahrzehnten in vielen Kommunen und auch einigen Bundesländern eingeführt, eben um mehr Transparenz und eine, naja, wirtschaftlichere Steuerung zu ermöglichen.
Und wie macht sie das?
Sie erfasst eben nicht nur die reinen Zahlungsströme, also Ein- und Auszahlungen, sondern orientiert sich stark am kaufmännischen Rechnungswesen. Das Herzstück ist die sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung, die der Lehrbrief beschreibt.
Drei Komponenten, okay.
Die Bilanz. Die stellt das gesamte Vermögen, Gebäude, Straßen, Forderungen, den Schulden und dem Eigenkapital gegenüber. Und zwar zu einem bestimmten Stichtag. Sie zeigt also die Vermögenslage und die finanzielle Stabilität.
Wie bei einer Firma, ja.
Die Ergebnisrechnung. Die funktioniert ähnlich wie eine Gewinn- und Verlustrechnung in der Wirtschaft. Sie stellt die Erträge, also Steuereinnahmen, Gebühren, den Aufwendungen gegenüber.
Aufwendungen wie Personalkosten?
Und Abschreibungen.
Genau, das ist der Punkt. Personal, Sachkosten, aber eben auch die Abschreibungen auf das Vermögen. Sie zeigt also, ob die Verwaltung in diesem Zeitraum Ressourcen erwirtschaftet oder verbraucht hat.
Und die dritte Komponente?
Die dritte ist die Finanzrechnung. Die erfasst weiterhin alle tatsächlichen Ein- und Auszahlungen und ähnelt damit der alten kameralistischen Rechnung. Sie zeigt also die Liquiditätsentwicklung. Das klingt deutlich umfassender. Die Idee ist also, dass Politiker und Verwaltung durch die Doppik besser sehen können, was ihr Handeln langfristig kostet, Stichwort Abschreibungen, und wie es um das Vermögen bestellt ist. Ist es so?
Exakt. Die Doppik soll ein vollständigeres Bild der finanziellen Situation liefern und damit eine nachhaltigere und wirtschaftlichere Steuerung unterstützen. Ob dieses Versprechen in der Praxis immer eingelöst wird, darüber gibt es durchaus Debatten. Manche kritisieren den höheren Aufwand. Aber das ist die grundlegende Zielsetzung hinter der Umstellung, die ja auch im Lehrbrief als wichtiger Trend genannt wird.
Okay, verstanden. Ein Punkt, der Deutschland ja stark prägt, ist der Föderalismus. Wir haben ja teilweise große Unterschiede zwischen reichen und armen Regionen, starken und schwachen Kommunen. Wie sorgt das System dafür, dass das nicht komplett auseinanderdriftet? Dass überall zumindest ähnliche Lebensverhältnisse möglich sind.
Dafür gibt es das ziemlich komplexe System des Finanzausgleichs.
Finanzausgleich?
Ja, das Ziel ist es, die sehr unterschiedliche Finanzkraft, also die Einnahmemöglichkeiten zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, aber auch zwischen den Ländern untereinander und den Gemeinden innerhalb eines Landes, ein Stück weit anzugleichen. Es soll also Solidarität organisiert werden, sozusagen.
Und wie funktioniert das?
Der Lehrbrief unterscheidet da zwei Hauptrichtungen. Erstens den vertikalen Finanzausgleich.
Vertikal, von oben nach unten.
Genau, hier fließt Geld von oben nach unten. Der Bund gibt Geld an die Länder und Kommunen ab, zum Beispiel über deren Anteile an den Gemeinschaftssteuern oder durch spezifische Zuweisungen für bestimmte Aufgaben, etwa im Sozialbereich oder für Infrastruktur. Und genauso geben die Länder Geld an ihre Kommunen weiter.
Okay, und die zweite Richtung?
Das ist der horizontale Finanzausgleich. Hier findet ein Ausgleich auf derselben Ebene statt.
Also zwischen den Ländern zum Beispiel.
Richtig. Das bekannteste Beispiel war lange der direkte Länderfinanzausgleich. Da haben reiche Länder wie Bayern, Baden-Württemberg oder Hessen direkt Geld an ärmere Länder wie Bremen oder Berlin gezahlt.
Wahr. Gibt's den nicht mehr.
Hier weist der Lehrbrief aber auf eine wichtige Änderung hin. Dieses System wurde 2020 grundlegend reformiert. Den direkten Geldfluss zwischen den Ländern gibt es so nicht mehr.
Ach was, und wie geht's jetzt?
Stattdessen verteilt jetzt der Bund mehr Geld aus der Umsatzsteuer so um, dass die Finanzkraftunterschiede der Länder abgemildert werden. Das Ergebnis ist am Ende ähnlich, aber der Weg ist ein anderer.
Interessant. Und auf der kommunalen Ebene? Da gibt es ja auch reiche Städte und arme Gemeinden. Gibt es da auch sowas?
Absolut. Auch da gibt es einen Finanzausgleich, der in den einzelnen Bundesländern durch Landesgesetze geregelt ist. Oft zahlen finanzstarke Kommunen in einen Ausgleichstopf ein, aus dem dann finanzschwächere Kommunen sogenannte Schlüsselzuweisungen erhalten.
Schlüsselzuweisungen?
Ja, die Höhe richtet sich meist nach ihrer Steuerkraft und ihrem Finanzbedarf. Ein anderes wichtiges Instrument, das der Lehrbrief nennt, sind Umlagen.
Umlagen?
Gemeinden, die zu einem Landkreis gehören, müssen einen Teil ihrer Einnahmen an diesen Landkreis abführen. Das ist zum Beispiel die Kreisumlage.
Warum das?
Naja, der Landkreis selbst hat kaum eigene Steuereinnahmen, muss aber wichtige Aufgaben finanzieren. Denk an ÖPNV, Krankenhäuser, Jugendämter. Das ist also eine Art interner Finanzausgleich auf Kreisebene, damit der Kreis seine Aufgaben erfüllen kann.
Puh, das war jetzt wirklich ein Ritt durch die öffentliche Finanzwelt. Aber sehr erhellend. Fassen wir die Kernpunkte vielleicht noch mal kurz zusammen?
Gerne.
Wir haben gesehen, warum der Staat überhaupt Geld braucht und ausgibt. Weil der Markt eben nicht alles regeln kann. Stichwort Marktversagen.
Genau, die öffentlichen Güter. Wir wissen, wer die Hauptakteure sind. Bund, Länder und Kommunen mit ihrer jeweiligen Finanzhoheit. Wir haben die Einnahmequellen beleuchtet, Steuern als größter Posten, klar, aber eben auch Gebühren für konkrete Leistungen und Beiträge für Nutzungsmöglichkeiten.
Richtig, die Unterscheidung ist wichtig.
Dann der Haushaltsplan als zentrales Planungs- und Steuerungsinstrument, beschlossen vom Parlament, ganz entscheidend.
Das Budgetrecht und schließlich die beiden Buchführungssysteme, die traditionelle Kameralistik und die umfassendere Doppik, sowie der Finanzausgleich als Mechanismus für, naja, mehr Fairness im Föderalismus.
Genau, das sind die wesentlichen Bausteine. Ein komplexes Räderwerk, sicher, aber eines, das eben die finanzielle Grundlage für fast alles legt, was wir als öffentliche Leistungen wahrnehmen.
Hm. Und wie die Umstellung auf Doppik oder die Reform des Finanzausgleichs ja zeigen, es ist kein starres System, sondern passt sich immer wieder neuen Herausforderungen und Zielen an. Oder versucht es zumindest. Wir rufen diese Tour durch die Welt der öffentlichen Finanzen, basierend auf diesem Lehrbrief, hat dir geholfen, sei es jetzt für eine Prüfung oder einfach nur, um die Nachrichten über Staatsausgaben, Schuldenbremse und Co. vielleicht ein bisschen besser einordnen zu können.
Ist ja doch relevanter für unseren Alltag als mit dieser Zahl.
Die Staatsquote.
Genau, die Staatsquote. Die liegt bei fast 50%. Das heißt, der Staat sammelt rund die Hälfte des gesamten Volkseinkommens ein und gibt es für seine Zwecke wieder aus. Das ist schon eine beeindruckende Zahl. Und sie wirft, finde ich, eine ziemlich grundlegende Frage auf, über die du ja mal nachdenken könntest. Wenn der Staat eine so große Rolle spielt, was bedeutet das eigentlich für das Verhältnis zwischen dem, was wir als Gesellschaft gemeinsam organisieren und finanzieren?
Und dem, was dem Einzelnen, der freien Wirtschaft, der individuellen Verantwortung überlassen bleibt. Wo verläuft da die richtige Grenze? Und verschiebt sie sich vielleicht auch gerade?
Eine spannende Frage zum Schluss.
Mit diesem Denkanstoß entlassen wir dich für heute. Bis zur nächsten Runde.